Diesen Talk sollte jeder gesehen haben. Multimillionär und Immobilienunternehmer Josef Rick diskutiert mit der Steuerexpertin Julia Jürmann über unser Steuersystem, schlägt ein neues Steuersystem vor und sie beide nehmen ganz viele Mythen zum Thema Erbschafts- und Vermögenssteuer in der Luft auseinander. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um unser Steuersystem, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, Leistungsprinzip. Wie würde der Multimillionär Josef Rick das Steuersystem verändern? Wohl angemerkt, dass er das Thema soziale Gerechtigkeit auf dem Schirm hat, was man vielleicht gar nicht denken würde von einem Multimillionär und Immobilienunternehmer. Doch, er war zuletzt auch schon mal bei Hart, aber fair zu Gast. Darauf habe ich auch reagiert. Link packe ich euch mal hier rein. Schon das war sehr sehenswert, weil er da den FDP-Abgeordneten Johannes Vogel auseinandergenommen hat. Diesmal ein Gespräch beim Monitor mit Georg Ressle und mit Julia Jürmann von Netzwerk Steuergerechtigkeit. Mit zwei Wohlgesonnenen also, die nicht mit Mythen um die Ecke kommen, sondern echt interessiert sind an einem Gespräch. Das macht das Ganze so wertvoll. Wir schauen es uns mal an. Bevor wir reinstarten, kennt ihr eigentlich schon den Geld für die Welt Newsletter/Online-Blog. Geldfürdiewelt.de. Hier gibt's zusätzlich zu YouTube exklusiven Content. Ich habe beispielsweise über die faulen Versprechen der Ampel bei der Krankenversicherung gesprochen und warum kleine und mittlere Einkommen nächstes Jahr weniger netto vom Brutto haben, auch wenn die Ampel noch die kalte Progression umsetzt zum Beispiel, oder ein Porträt über den neuen Finanzminister geschrieben. Wenn euch das interessiert, checkt das gerne aus. Link ist in der Videobeschreibung und ihr könnt mich über den Geld für die Welt Newsletter auch finanziell unterstützen. Als unabhängiger Autor und YouTuber bin ich auf zahlende Leser und Zuschauer nun mal angewiesen. Danke an alle, die das machen und jetzt rein ins Video.
Das alles hat mit dem Leistungsgedanken natürlich nichts mehr zu tun. Das ist ja auch ein Mythos, weil wir vorher über Mythen sprachen, die in der Politik so überragend und so bedeutend sind. Nämlich Leistung muss sich ja lohnen. Der alte Satz, den ich noch aus meiner Kindheit kenne, vor allem auch von der FDP und aus der CDU, CSU. Das hat ja alles mit Leistung nichts mehr zu tun.
Richtig. Nee, das ist sogar explizit so. Wer vermögend ist, wer sein Vermögen arbeiten lässt, leistet überhaupt nichts. Ich verurteile das nicht. Das ist in Ordnung, das ist akzeptiert, aber man sollte nicht noch Orden verteilen für Leute, die ihr Vermögen arbeiten lassen. Die leisten im Zweifel genauso wenig oder viel wie die Menschen, auf die wir immer herabschauen, nämlich die 15.000 unter den Arbeitslosen, die sich angeblich oder tatsächlich nicht ernsthaft um eine neue Stelle bemühen. Ja, die mag es geben, wahrscheinlich gibt es die auch, aber da sind wir sofort beieinander, indem wir sagen, das sind leistungslose Geldempfänger. Aber die Vermögenden, die ihr Vermögen geerbt haben, sind genauso leistungslose Einkommensempfänger.
Wie wohltuend, dass er es so klar benennt. Ja, hat natürlich vollkommen recht, eine Zahl dazu. In Deutschland gibt es immer mehr Privatiers. Privatiers sind Menschen, die leben von dem, was ihr Vermögen abwirft, an Zinsen, an Kursgewinnen, die man realisiert, an Mieteinnahmen von Immobilien, die sie beispielsweise vermieten. Und da gibt es mittlerweile fast 1 Million Menschen in Deutschland von. Ja, die hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt, diese Zahl. Wir sprechen aber immer über die 15.000 sogenannten Totalverweigerer im Bürgergeld. Wo natürlich auch eine Wahrheit so ist, kein Arbeitgeber will diese 15.000 Menschen, die permanent Jobs ablehnen beispielsweise, überhaupt haben. Kann sich die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt diese 15.000 Leute leisten, die permanent alle Jobs scheinbar ablehnen? Ja, überhaupt kein Problem. Ja, die können wir uns viel einfacher und viel eher leisten als diejenigen, die einfach erben und dann mit ihrem Geld, dem Kapital, was sie einsetzen, daraus noch mehr Geld, noch mehr Kapital machen.
In der aktuellen Debatte werden mit leistungslosen Lohnempfängern in der Regel andere Menschen gemeint. Ich will auf noch einen weiteren Punkt, den wir sicher gleich noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Herr Rick, Sie haben ja Kinder, das heißt, Sie haben Ihr Vermögen vermutlich schon verschenkt und warten nicht erst auf den Erbfall. Wie günstig konnten Sie denn und können Sie denn
das Grinsen
Ihr Vermögen an Ihre Kinder abgeben?
Aber meine Kinder haben mir gesagt, dass ich da nicht zu detailliert drüber reden darf. Da will ich gerne Rücksicht drauf nehmen. Macht man in Schritten und da gibt es auch Steuerberater, die das machen können. Aber ich will das etwas allgemeiner sagen. Das ist jetzt im Detail manchmal ein bisschen anstrengend, das gebe ich zu, weil es da viel Kasuistik gibt und da gibt es dann den Einzelfall und ein Gutachten hier und da. Aber wenn Sie sich auf sowas einlassen, können Sie sehr große Vermögen auch unbesteuert oder nahezu unbesteuert lassen. Da ist natürlich auch die Frage, wie viel Energie stecken Sie am Ende des Tages noch rein. Aber die Schlupflöcher sind da, das wissen wir alle. Da gibt es die Beispiele, wie man es macht. Die unterbewerteten Immobilien ist der Klassiker oder die Immobiliengesellschaft, die mehr als 300 Wohnungen hat oder das Unternehmen, das die Steuer angeblich nicht zahlen kann oder die Arbeitnehmer gleich hält. Gibt 100.000 Ansätze, müssen wir vielleicht...
Oder wie zum Beispiel Friede Springer das gemacht hat, als sie Matthias Döpfner die Springer-Anteile, 1 Milliarde Euro Springer-Anteile vererbt hat. Was hat Döpfner gemacht? Der hätte eigentlich, weil die ja nicht verwandt sind, hohen Steuern darauf zahlen müssen, hohen Schenkungs- bzw. Erbschaftssteuersatz. Ja, das war eine Schenkung, keine Erbschaft damals. Aber der hat einfach sein Vermögen, was er hatte, dann in Springer investiert. Ja, damit hatte er quasi kein liquides Vermögen, aus dem er dann diese Steuer hätte bezahlen können. Dann gibt es seit 2009 den Trick, dass man diese Verschonungsbedarfsprüfung beantragen kann. Also, dass man quasi ein armer Multimillionär oder ein armer Milliardär ist, der das Vermögen nicht rumliegen hat, um die Steuer zu zahlen. Und das hatte er ja nicht. Und weil er sein ganzes Vermögen dann ja in Springer gesteckt hat, sagt dann das Finanzamt, Anteile von dem Unternehmen verkaufen, was er ja gerade bekommen hat, was er besitzt, ja, das ist ja gar nicht so einfach möglich, also erlässt man dann die Steuer. Und wenn er dann eine Woche später, ja, plötzlich wieder die Springer-Anteile verkauft hätte und er hätte dann Geld gehabt, auch dann wäre nicht das Finanzamt gekommen und hätte gesagt, jetzt zahl mal die Steuer. Also diese Verschuldungsbedarfsprüfung ist eine riesige Ausnahme. Oder der andere beliebte Trick, man verschenkt eben an minderjährige Kinder, die haben nun Sparschwein und sonst nichts. Allein in den letzten 10 Jahren wurden 33,3 Milliarden Euro steuerfrei vererbt an 40 Kinder unter 14 Jahren. Ja, macht im Schnitt eine Schenkung von 800 Millionen Euro, auf die keine Steuern gezahlt haben, weil, die haben ja nichts, woraus sie diese Steuern dann bezahlen könnten. Ha, ha, ha.
Vielleicht hier nicht vertiefen, aber wer es ernsthaft drauf anlegt, ein 2- oder 3-stelliges Millionenvermögen an seine Nachkommen nahezu steuerfrei zu vererben oder zu verschenken, soweit man noch lebt, das ist keine so große Schwierigkeit. Leider.
Das sehen Sie auch so.
80% der großen Erben werden übrigens verschenkt, weil dann kann man den Stichtag schon selber wählen, dann kann man besser gestalten. Also diesen Erbschaftsfall, der tritt bei gerade großen Vermögen seltener auf.
Frau Jermann, Sie haben sich ja intensiv auch mit der Erbschaftssteuer beschäftigt, dass man, wenn man sehr reich ist, wenn man ein großes Erbe hat, praktisch gar keine Steuern bezahlt. Keine Erbschaftssteuern bezahlt.
Genau, also nichts Relevantes, zumindest auf die Menge des Vermögens, die man erbt. Und genau, das, also wir leben ja, also wir sind ja quasi gerade in einer Erbschaftswelle, also sehr viele Menschen geben ihr Vermögen, also die Nachkriegsgeneration gibt sozusagen das aufgebaute Vermögen an die nächste Generation weiter, also unglaubliche Summen. Und das ist natürlich erst was Positives. Also eine Gesellschaft hat einen Wohlstand aufgebaut und der wird nicht vernichtet, sondern wird weitergegeben. Also ein Wohlstandsgewinn wird weitergegeben an die nächste Generation. Das ist erstmal was total Positives. Das Problem ist nur, dass wir es halt stark ungleich verteilen, und zwar die Erbschaften ungefähr so ungleich wie die Vermögen.
Wer zahlt Erbschaftssteuern in Deutschland überhaupt?
Ja, ich würde sagen, die Armreichen, also die so ein bisschen
die
über
Armen
den...
Reichen.
Die Armen reichen sozusagen. Also wer wenig erbt, hat in Deutschland, kann von den relativ, im internationalen Vergleich haben wir sehr hohe Freibeträge, persönliche Freibeträge. Also
das Häuschen ist geschützt.
Das selbstgewohnte Familienheim ist geschützt. Wenn ich da selber einziehe, die Eltern sterben, das kriege ich, egal ob es die Millionenvilla ist, das kriege ich steuerfrei. Und dann habe ich aber noch alle 10 Jahre, können mir meine Eltern, wenn es 2 Eltern sind, 800.000 Euro zusammen steuerfrei
geben. Aber da brauche ich schon relativ viel Geld, weil da gilt es ja nach 10-Jahres-Regel, alle 10 Jahre 800.000.
Genau. Also komm, dann schon, kann ich schon in 10 Jahren, dann am Anfang und am Ende, dann habe ich 1,6 Millionen.
Und mit 20 habe ich schon 2,4 Millionen. Dazu braucht man schon jede Menge Vermögen.
Genau, wenn man allein das erarbeiten will, braucht man mehr als 50 Jahre und da hat man noch nichts gegessen und getrunken, sondern nur gearbeitet. Also wenn man das jetzt mal die Summen, ist das schon, also da haben wir diese Freibeträge. Und wer darüber kommt über diese Freibeträge, also wer ein paar Millionen erbt und vielleicht auch die Erbschaftssteuer wird ja auch gerne als Dummensteuer bezeichnet, weil wenn jetzt jemand plötzlich stirbt und man nicht geplant hat, kann es schon mal sein, dass man Steuern zahlt. Also wer da ein paar Millionen erbt, der zahlt dann Steuern. Und dann bei den Hochvermögenden sind ja die Vermögen in Betriebsvermögen, Unternehmensanteilen. Genau. Und die sind dann wieder ausgenommen von der Steuer.
Ja,
und
Betriebsvermögen ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ja immer behauptet.
Ja, um da mal eine Zahl zu nennen, ne? Die von 2009 bis 2020, hat man das mal ausgewertet beim Netzwerk Steuergerechtigkeit, kam raus, Vermögen über 20 Millionen haben einen durchschnittlichen Steuersatz von 2,4 oder sowas, glaube ich, Prozent, also 2, noch was. Und unter 20 Millionen, das meinte sie mit ärmeren Reichen, die haben einen durchschnittlichen Steuersatz, den sie zahlen, von 9 Prozent. 9, noch was. Ja? Und da sieht man eben den Unterschied. Das meint sie mit dummen Steuer. Denn eigentlich ist das System ja so angelegt, wer mehr erbt, zahlt auch höhere Steuersätze. Aber das wird damit ad absurdum geführt. Und ein Grund sind eben die großen Ausnahmen für Betriebsvermögen.
Behauptet wird, Betriebsvermögen muss geschützt werden, weil es da ja um Schutz von Gebäuden geht, von Maschinen geht. Und man will ja nicht, dass der Unternehmenserbe dann die Erbschaftssteuern dafür benutzen muss oder um das finanzieren zu können, Unternehmensteile veräußern muss und damit Arbeitsplätze gefährdet werden. Das ist ja eine Diskussion, die wir sehr häufig führen in diesem Land. Wie viel ist da überhaupt dran?
Naja, also wenn wir jetzt, also wird dann immer gerne ins Feld geführt, dass da die Maschinen und da die Anlagen stehen und am Tag, wo der Unternehmer stirbt und es weitergibt, müssen die Maschinen verkauft werden, weil die Erbschaftssteuer nicht zu zahlen ist. Also bei jeglicher Diskussion geht es ja immer darum, die Erbschaftssteuer dann über die nächsten 10, 20 Jahre dann aus den Unternehmensgewinnen zu Stunden, also über viele Jahre zu zahlen. Und wenn wir uns angucken, was ist denn ein Unternehmen, was vererbt ist? Das ist der Unternehmenswert, den auch das Finanzamt für relevant hält und der besteuert wird. Das ist ein Wert, den ich bestimme, der mir sagt, was das Unternehmen in den nächsten 10, 15 Jahren an Gewinnen abwirft. Also das ist der Unternehmenswert, sonst hätte der keinen Wert. Weil das
also so berechnet man den Unternehmenswert allen voran. Ne? Klar, einmal alles, was steht so in dem Unternehmen, aber insbesondere ist es diese Ertragsmethode. Man guckt, was wirft das Unternehmen in den nächsten Jahren ab und damit wird dann der Wert bestimmt.
Das bemessen wir. Und darauf sagen wir dann, eigentlich könnten wir, was im Gesetz steht, bis zu 30% Steuern einnehmen. Also das heißt, ich erbe das Unternehmen, das soll in den nächsten 10 Jahren irgendwie 10, 15 Jahren 100 Millionen Gewinne abwerfen und darauf sollen 20%, 30% Steuern gezahlt werden. Und das gestreckt über vielleicht 20, 30 Jahre. Und da sagt halt auch die Lobbyorganisation sagen, das würde nicht gehen, weil dann würden Arbeitsplätze in Gefahr. Mhm. Und dahinter steckt ja eigentlich, was dem, wir trauen dem Unternehmen erben nicht das zu, was wir dem Unternehmer zutrauen. Und das ist ja eigentlich auch schon eine traurige Nachricht sozusagen, dass wir das eher. Also deswegen, sehr viele Unternehmer kommen auch zu uns und sagen, es ist gar nicht einzusehen, dass meine Kinder das umsonst kriegen sollen. Ja. Also sie können auch Steuern zahlen, habe ich auch gemacht.
Ja, aber viele Unternehmer sagen ja auch, Herr Rick, dass er dann...
Ganz passend dazu, in ihrem Buch Blackbox Steuerpolitik hat Julia Jürmann das mal durchgerechnet. Ne? Wenn man jetzt so einen Fall hat, ein Unternehmen wird vererbt, eine Erbschaft eines Multimillionenvermögens, darauf wird dann der Steuersatz von 25% angewendet und das kann über 20 Jahre verteilt werden. Dann liegt die jährliche Belastung des Vermögens bei 1,25%, bezogen auf eine typische Rendite des Unternehmens nach Steuern von beispielsweise 5,5%, schon sehr konservativ, bedeutet das eine laufende Belastung des Ertrags von 22,7%. Heißt, die Erben können fast 80% der jährlichen Gewinne behalten und nach 20 Jahren gehören ihnen die Gewinne dann vollständig. Ja, das nur mal, um das klarzumachen, was das bedeutet. Und wenn dann Liberale sagen, ja, aber das geht ja nicht, weil, oh, die gehen dann sonst pleite, die Unternehmen, ja, oder wer weiß, ob die in Zukunft solche Gewinne haben, aus denen die das überhaupt bezahlen können, dann muss man ja fragen, die sind doch sonst immer gegen Subventionen, dagegen, dass irgendwelche Firmen gerettet werden. Warum soll aber gerade bei der Erbschaftssteuer darauf Rücksicht genommen werden, dass da Subventionen an Firmen gezahlt werden, die offensichtlich, wenn sie sich ja so sehr um die Ertragslage sorgen, ja, keine Zukunft haben? Das wäre ja dann die Frage, warum die dann damit subventionieren, indem man die Erbschaftssteuer erlässt. Das ist nämlich eine Subvention, hintenrum wird nie drüber gesprochen, ist aber natürlich so. Und da macht sie schon gute Punkte. Den Link zum Buch packe ich euch übrigens mal in die Videobeschreibung.
So eine Art Doppelbesteuerung, weil ja alles schon mal versteuert sei. Ich meine, die Frage ist, wie viel ist denn dann überhaupt versteuert, wenn wir gerade über Vermögenssteuer in diesem Land gesprochen haben? Klar, muss das auch versteuert werden, aber für wie überzeugend halten Sie das Argument?
Ressle fragt schon mit so einem süffisanten Unterton, weil das ist wirklich die dümmste aller Argumentationen. Ne? Also dümmer geht's nicht. Beim Bäcker zahlt man auch aus seinem versteuerten Lohn das Brötchen. So, in dem Sinne ist es auch eine Doppelbesteuerung, die bei Bäcker Lutze stattfindet.
Zu sagen, Erbschaftssteuern sind eigentlich eine Doppelbesteuerung.
Das ist Quatsch, weil diejenigen, die es erwerben, die haben es noch nie besteuert. Und zum Zweiten, ich würde die im
Und das?
Mal gerne vergleichen mit den Unternehmern, die sich ein solches Unternehmen aufbauen müssen oder es erwerben müssen. Man kann das ja auch kaufen. So, und oder aufbauen. Und bei beidem haben wir überhaupt kein Mitleid. Da sagen wir, ja, das ist halt so, da müsst ihr euch einen Kredit von der Bank holen und dann müsst ihr das Unternehmen kaufen oder ihr müsst euch verdienen, indem ihr euren Gewinn über Jahre stehen lasst, um damit den Altunternehmer abzufinden. Ja, da ist die Finanzierung überhaupt kein Problem. Aber wenn das ein Erbe bekommt, dann ist auf einmal die Finanzierung das große Thema. Das ist natürlich völliger Quatsch und ist auch ungerecht. Denn wenn man mal in die Historie schaut, kann man auch sehen, dass Erben oder Kinder in wenigen Fällen nur die richtigen Nachfolger sind, wenn sie ein größeres Unternehmen, wenn das über einen Kiosk oder über ein Eiscafé hinausgeht. Und selbst da muss man unternehmerisch aufpassen. Das zeigt sich auch sehr häufig. Und manchmal wollen das auch die erbenden Kinder gar nicht, weil sie ganz andere Fähigkeiten haben. So, wir unterstellen immer, dass also die Wohlhabenden, sehr Wohlhabenden, auch so eine Unternehmerdynastie vorhalten können. Das können die gar nicht. Und die meisten Mittelständler schon, die ich kennengelernt habe, auch im Rahmen meiner Beratungstätigkeit, das sind schon Menschen, die gar nicht mehr aktiv im Unternehmen tätig sind. Das sind vielleicht aktive Leute im Gesellschafterausschuss oder sowas, wo also so grobe Richtungen vorbesprochen werden. Das sind die Erben und die kann ich ja nicht als Unternehmer bezeichnen. Und diese Menschen brauchen am wenigsten die Schonung für ihre Finanzierung. Das heißt also, wie Frau Jemann schon gerade gesagt hat, man kann über Stundungsregelungen, man kann über Fragen der Unternehmensbewertung, die sowieso schon sehr vorsichtig sind, kann man dafür sorgen, dass es da keine Liquiditätsengpässe gibt. Aber das ist nicht unser Problem. Die Frage ist, wie behandle ich Erben versus Menschen, die ihr Unternehmen aufbauen, versus Menschen, die ein solches Unternehmen kaufen müssen? Und dann ist die Antwort, glaube ich, klar.
Aber auch hier eine Schieflage in der Debatte, in der öffentlichen Debatte und in den realen Gegebenheiten. Wir diskutieren über den Schutz von Großmutters Häuschen regelmäßig. Wir diskutieren regelmäßig darüber, dass Arbeitsplätze erhalten werden müssen. Und in der Regel geht es ja gar nicht darum. In der Regel geht es ja darum, wie...
Und selbst wenn, ne? Also die Familie es verkaufen müsste, sind ja nicht gleich die Arbeitsplätze weg. Das Vermögen ist ja nicht weg, wenn es besteuert wird, sondern es wird ja umverteilt. Es gehört dann wem anders, ein anderer Inhaber dann. Aber die Arbeitsplätze, die Maschinen sind natürlich weiter da. Ne? Selbst wenn man die Erbschaftssteuer so ausgestalten würde, dass sie dazu führt, dass das Vermögen gerechter verteilt würde, ja. Im Moment ist das nicht der Fall, weil die können alle ihr Vermögen weiter behalten. Wenn man aber natürlich weniger Ausnahmen macht, weniger Privilegien, dann könnte es dazu kommen. Wäre übrigens interessant, wenn man das dann verbindet mit ein bisschen Wirtschaftsdemokratie, also zum Beispiel, dass es Steuererlässe gibt, wenn man Anteile des Unternehmens an die eigenen Mitarbeiter vererbt oder vermacht, ja. Kann man zum Beispiel machen, es wird der Staat kriegt eine stille Beteiligung und der organisiert dann, dass die Mitarbeiter sich da einkaufen können oder sowas. Ja. Vielleicht auch nochmal gibt es auch nochmal irgendwie einen Zuschuss bei der eigenen Einkommen, wie auch immer. Kann man vieles sich ausdenken, wo quasi aus der Kombination Erbschaftssteuer Druck aufgebaut wird, um dann einen Vorteil für diejenigen zu haben, die Wirtschaftsdemokratie ermöglichen. Ja. Denn Demokratie heißt ja nicht nur einmal alle 4 Jahre zur Wahl gehen oder alle 3 Jahre wie im Fall der Ampel, sondern kann ja auch viel mehr bedeuten, nämlich auch eben viel mehr Mitspracherecht und Besitz, ja, am Unternehmenseigentum.
Wie wir in dieser Zeit, die eigentlich auch eine Chance sein könnte, wenn so viel Vermögen übertragen wird, im Prinzip die Menschen in die gesellschaftliche Verantwortung nehmen könnten, gerade für die Herausforderungen, die dieses Land ja offensichtlich hat in den großen Transformationsprozessen. Also es wäre eigentlich jetzt eine Chance.
Ja. Und ich würde ergänzen, wenn man jetzt sich mit dem Problem befasst, was das Bundesverfassungsgericht ja mal angerissen hat, das ist ja, wäre ja der nächste Schritt. Also außer zu sagen, wir müssen das endlich tun, dann kommen wieder die ganzen Widrigkeiten, die dann vorgehalten werden, Liquiditätsengpässe, wie kann man das bewerten, ist total aufwendig, ist es ungerecht, weil Leute, nein, wir sind heute viel weiter. Wir haben heute, was Immobilien angeht, einen Bodenrichtwertkarte für ganz Deutschland, einen sogenannten BORIS, können Sie überall im Internet nachlesen, da steht drin, was jeder Quadratmeter Grund in Deutschland wert ist. Da kann man immer sagen, ist das genau richtig, 10% hoch oder runter, völlig egal. Wir haben einen Maßstab. Wir können die Häuser, die da draufstehen, kategorisieren. Sind die 50 Jahre alt und älter, sind die jünger als 25, machen wir 3 Kategorien und dann machen wir noch eine von Luxus und Normalausstattung. Dann haben wir ein Standardbewertungssystem. Bei Unternehmensbewertungen ist das genauso. Ich habe in meiner früheren Zeit mal über dieses Feld promoviert, kenne mich da ganz gut aus. Da kann man mit Standardfaktoren auf den Gewinn, den Sie eben beschrieben haben, Frau Hermann, so geht es, ertragsorientiert, könnte man ganz schnell Standardwerte auch für Unternehmen, die können durchaus vorsichtig sein, die müssen gar nicht in die Spitze gehen, ableiten, sodass wir ganz schnell außer dem Vasarely an der Wand, okay, den lassen wir da mal weg, das ist dann geschlabbert, könnten wir die wesentlichen Teile sofort bewerten, die Aktien, die haben einen Börsenwert und dann könnten wir sagen, so, das ist die Grundlage und das halten wir für 3 oder 5 Jahre fest und alle 5 Jahre gucken wir hin, ob die noch so sind und bitte darauf, das ist die Besteuerungsgrundlage, ein Steuersatz und der wird erhoben und das ist auch relativ schmerzfrei, da muss man auch nicht so viel im Einzelfall ringen, was auch nicht so schön ist, das habe ich auch mal erlebt, da fühlt man sich nicht so wohl bei, wenn das ein bisschen standardisierter geht, das lässt sich alles einigermaßen schmerzfrei durchführen, würde ich sagen.
Hat dann auch weniger Erhebungsaufwand. Wenn man dann auch großzügige Freibeträge vorsieht, dann gibt es auch nur deutlich weniger Steuerfälle beispielsweise. Es kursiert bei, das ist jetzt hier Erbschaftssteuer, die er meint, das gleiche würde aber für die Vermögenssteuer auch gelten. Und zur Vermögenssteuer kursiert dieser Wert, dass damals, als sie in Deutschland noch galt, bis vor 1997, dass da der Erhebungsaufwand 33% war. Nur der Wert ist falsch, denn wenn man dann guckt, wie viel Aufwand das tatsächlich bedeutet hätte, dann hätte fast jeder fünfte der 80.000 Finanzbeamten damals sich mit der Vermögenssteuer auseinandersetzen müssen. Das war natürlich damals schon nicht so. Insofern, der ist künstlich hochgerechnet. Und damals gab es ja nur 120.000 D-Mark Freibetrag. So, wir würden ja heute einen deutlich höheren Freibetrag machen. Ich bin für symbolisch hohe Freibeträge. Ja, meinetwegen bei der Erbschaftssteuer 1 Million oder 2 Millionen, bei der Vermögenssteuer meinetwegen 5 Millionen oder 10 Millionen. Denn es geht vor allem um die, also obersten 0,1%. Ja, da ist besonders viel Macht. Wer ein mittelständisches Unternehmen hat und viel Geld, einfacher Millionär, der kann sich was leisten, aber der ist jetzt nicht so mächtig, dass das demokratiegefährdend ist. Aber bei Multimillionären, bei richtig fetten Multimillionären, ja, die dann hunderte Millionen besitzen oder Milliardäre sogar sind, da gibt es ganz viel Macht, ganz viel Entscheidungsmacht über Tausende und Abertausende Arbeitsplätze und Lebensentwürfe von Menschen. So, darum muss es gehen. Und dann wird auch der Erhebungsaufwand deutlich entspannter. Ja, selbst bei 1 Million Freibetrag bei der Vermögenssteuer geht das DIW davon aus, dass der Aufwand zwischen 4 und 8% liegt. Also der Erhebungsaufwand 4 bis 8% dessen, was man einnimmt. Das ist ungefähr so viel wie bei der Einkommens- und bei der Unternehmenssteuer. Ja, wenn man die Freibeträge erhöht, gibt es weniger Steuerfälle. Dann noch diese Standardisierung macht, wie Rick hier vorschlägt, ja, dann wird das entsprechend weniger. Und wir tun immer so, ne, als wäre alles so schwierig zu bewerten, auch Versicherungen bewerten beispielsweise regelmäßig Kunstwerke. Ne? Auch das ist jetzt keine höhere Mathematik, die man da groß braucht. Es wird immer so getan, als wäre das alles gar nicht möglich. Und sowieso gilt ja, naja, wenn man den Vermögenden die Pflicht auferlegt, die Steuererklärung abzugeben, ja, dann müssen sie es halt erstmal machen. Und selbst wenn man das nur durchlaufen ließe, ja, das nur, was sie selbst erklären und stichprobenmäßig kontrolliert, auch dann hätte man eine Bemessungsgrundlage, die größer wäre als heute und mehr korrigieren würde als heute.
Ja, wir haben jetzt über die ganzen Instrumente gesprochen, mal über die Erbschaftssteuer gesprochen. Ich habe gerade versucht, noch die Frage zu stellen. Ich meine, Sie haben die Lobby als eine Antwort gegeben und trotzdem ist es doch interessant, warum in diesem Land wir eine derartige Schieflage haben. Also nicht nur bei der Frage der Feststellung, wie ungerecht geht es im Land zu, sondern auch bei der Frage der Bewertung der Instrumente, also Beispiel Erbschaftssteuer. Eine von Mythen überlagerte Debatte, die die eigentliche große Ungerechtigkeit im Land verschleiert. Wie erklären Sie sich das? Und das schon seit Jahrzehnten eigentlich?
Naja, ich glaube, es gibt schon immer auch den Drang, für sich selber irgendwie das Optimum rauszuholen. Und ich meine, es liegt natürlich im System, dass da, wo die Vermögen sind, Also, dass man als Milliardär Millionen ausgeben kann, um Milliarden zu schützen, ist ja, liegt ja sozusagen der Sache. Also, dass natürlich da eine Gruppe auch Interessen hat, sich gut zu organisieren. Und auf der Gegenseite ist natürlich dann auch weniger Spielraum, das zu, das finanzielle Spielraum so zu organisieren, dass die Interessen eben da auch durchgesetzt werden.
Aber Sie haben das ja mal so grob berechnet, wenn ich das richtig gelesen habe. Also, wenn man auf der einen Seite schaut, eine Erbschaftssteuer, die Arbeitsplätze schont, die also tatsächlich nicht dazu führt, dass irgendein Unternehmen dicht machen muss. Eine Vermögenssteuer, die bei den sehr Reichen und den Superreichen im Prinzip, wie Herr Rick das ja auch vorgeschlagen hat, mit einer sehr einfachen Lösung Vermögen besteuert. Was würde denn am Ende unterm Strich grob bei rauskommen? Haben Sie das?
Na, wenn wir so das, also jetzt bei Netzwerksteuergerechtigkeit gucken wir uns ja das ganze Steuersystem an und wir diskutieren auch nicht die Frage, ob wir jetzt mehr Steuern einnehmen sollten. Das ist gar nicht, wir haben seit irgendwie 50 Jahren eine ähnliche Quote, Steuerabgabenquote, also Steuerquote auf jeden Fall und da ist jetzt nicht viel oder nichts dazugekommen und da würden wir auch gar nicht rangehen, sondern ich würde sagen, wir können im System müssen wir besser umsteuern und da können wir mittlere Arbeitseinkommen beispielsweise entlasten und da haben wir ein Umsteuerungspotenzial, wenn wir alle Lücken angucken, die Immobilien haben wir viel
Noch besser wäre übrigens, statt Arbeitseinkommen die Sozialabgaben zu dämpfen und zu entlassen, denn die belasten kleine und mittlere Einkommen überproportional.
Gesprochen, die Vermögenssteuer, da kommen wir schon um die 80 Milliarden, wenn wir da an verschiedensten Stellschrauben drehen. Das ist natürlich jetzt unrealistisch, weil 80 Milliarden ist eine riesige Summe, dass wir das sofort irgendwie anpacken. Aber wenn wir jetzt nur uns die Vermögenssteuer angucken, da sind da locker 20, 30 Milliarden drin, wenn wir nur die 5.000 reichsten Haushalte besteuern und können da ein bisschen umsteuern. Also es geht ja eher bei dem Vorschlag dann darum, es nicht mehr einzunehmen, sondern...
Naja, aber die 80 Milliarden sind ja mal eine Größenordnung, wenn man sich anschaut, wie viel im Vergleich durch Bürgergeldzahlungen, durch ein Mehr, weil mehr Leute Bürgergeld empfangen als früher, einzusparen sind. Wenn man das reduzieren würde, ist es ja eine deutlich kleinere Summe. Also auch hier eine erstaunliche Schieflage, Rick. Wir diskutieren über große Summen, im Vergleich zu relativ kleinen Summen, wenn es um Einsparungen bei den Ärmsten im Land geht.
Ja, ich würde das nur unterstreichen, wenn ich das kurz darf. Ja. Also ich finde auch, man sollte mal so vorgehen, dass man den Finanzierungsbedarf, den der Staat hat, top-down aufteilt, aus welchen Quellen der kommen soll. Und nicht immer bottom-up sagt, also ich habe die und die Besteuerung, dann kommt das und das raus. Wir haben im Jahre 23 irgendwie
Jetzt kommt ein sehr wichtiger Steuervorschlag von ihm.
116 Milliarden Steuereinnahmen gehabt, die Größenordnung. Wenn wir die mal als Basis nehmen und davon waren 450 Ertragssteuern, jetzt mal grosso modo. Und wenn ich hingehe und von den 4 Billionen, die wir haben an Einkommen, 4,1 in dem Jahr, wenn ich davon das obere Drittel, das sind ja die Kapitaleinkommen im weiteren Sinne, kommen die DAX-Vorstände dazu und ein paar Kleinsparer raus. Aber jetzt machen wir es mal einfach. Wenn ich die nehme und die mit 33% besteuere, habe ich 500 Milliarden. Ne? 1.500 Milliarden mal 30% sind 500. So, dann hätte ich schon mal 500 Milliarden und ich hole die von den 14 Billionen Vermögen, die wir haben, 12 bis 14 ist die Größenordnung. Ich rechne mal nur mal runter. Und davon sind 2/3 bei dem oberen 10%. Das sind also irgendwie 8 Billionen. 1% sind 80 Milliarden. Wir liegen richtig. Und wenn wir da noch eine Erbschaftssteuer oben drauf haben, die auch nochmal 40 bringt, dann sind es mehr als 100. Nehmen wir 100. Dann hätten wir 600 zusammen. Mhm. So, und dann haben wir noch alle anderen Kleinsteuern. Die bringen 150 Milliarden jetzt schon. Dann sind wir bei 750. Und dann kommt noch unsere Umsatzsteuer. Die würde ich sofort halbieren, weil die so ungerecht ist, dann kommen sie immer noch auf über 900 Milliarden, haben sie mehr Einnahmen als heute und sie können den Leuten unter 150.000 sagen, keine Einkommensteuer und ab sofort ist die Umsatzsteuer halbiert, bei der wir ja alle wissen, dass sie zu 10% hinterzogen wird. Das ist ja, das sind ja drei Flughäfen Berlin jedes Jahr, über die auch keiner spricht. Wollte ich gerade sagen. Das reduzieren wir auch noch. Also nur mal so, wenn man mal top-down draufschauen könnte, wir könnten da einiges ändern.
Ja, es ist jetzt natürlich sehr grob und einmal aufs Papier gebracht, aber interessant zu durchdenken, ne? Wenn man, und da bin ich ein großer Fan davon, wir haben 40 Steuerarten in Deutschland, wenn man einfach mal alle rausstreicht und dann überlegt, welche braucht man eigentlich, welche bringen was und vor allem, welche erfüllen eigentlich welchen Zweck. Die Umsatzsteuer zu halbieren, hat der Recht, würde gerade kleine und mittlere Einkommen extrem pushen, ja, wenn man die Einkommenssteuer bis 150.000 Euro streicht, ja, in seinem Vorschlag, also wie er es gemacht hat, würde das auch einen krassen Wirtschaftsboom auslösen, denn dann hätten natürlich, also Abermillionen Otto-Normalo-Familien mehr Geld in der Tasche, mehr Netto vom Brutto und günstigere Einkäufe, weil die Umsatzsteuer gesunken ist. Also würden sie auch deutlich mehr ausgeben, sich deutlich mehr leisten können, dadurch die Wirtschaftsleistung steigen und auch alle anderen Steuereinkommen steigen. Das heißt, er müsste noch nicht mal auf diese 916 kommen im alten System, sondern käme auch mit quasi weniger aus, weil man dann durch die höhere Wirtschaftsleistung wieder mehr hätte. So, jetzt haben Steuern natürlich unterschiedliche Funktionen. Aber, also die Einkommensteuer beispielsweise komplett zu streichen für die unteren 150.000, so, das wäre mir fast ein bisschen zu radikal, da würde ich eher bei der Umsatzsteuer noch weiter oder bei den Sozialabgaben was wegknapsen, denn die Einkommensteuer ist eigentlich eine Steuer, die gut funktioniert, ja, denn da haben wir einen progressiven Steuertarif, wer mehr verdient, ja, der zahlt auch mehr, die sollten wir nicht opfern. Im Grundsatz ist das, was er hier vorschlägt und skizziert, aber interessant. Jetzt würde mich mal interessieren, was würdet ihr eigentlich am Steuersystem ändern, wenn ihr könntet? Lasst uns darüber unten in den Kommentaren gerne mal weiter debattieren. Hier machen wir Stopp für das Video. Ich kann empfehlen, sich das ganze Gespräch anzugucken. Unten in der Videobeschreibung gibt es noch Links, und zwar zum Buch von Julia Jürmann, zum Originalvideo, zum Geld für die Welt Newsletter. Und wenn euch das hier alles gefallen hat, ihr wisst, wie es auf YouTube funktioniert. Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Neue Videos dienstags, freitags und sonntags um richtig 16 Uhr. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht's gut. Ciao, ciao.